Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören noch einmal aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, den vierten Vers. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und ergänzend dazu aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 7, die Verse 8 bis 10. Denn wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Und wenn es mich reute, ich sehe ja, dass jener Brief euch wohl eine Weile betrübt hat, so freue ich mich doch jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid, sondern darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Reue. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes Willen, so dass ihr von uns keinen Schaden erlitten habt. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Wenn wir am vergangenen Sonntag anhand unseres Predigttextes über eine Buße bzw. Reue oder Traurigkeit gesprochen haben, die Paulus als Traurigkeit der Welt bezeichnet, dann habe ich dabei nicht in erster Linie an Menschen gedacht, die noch fern sind von der Gemeinde Jesu, sondern vielmehr an die Gläubigen. Der Brief des Apostels Paulus ist ja an die Gläubigen gerichtet worden. Und Buße und damit verbunden Traurigkeit über die Sünde ist ja nicht nur etwas, was am Anfang unseres Glaubenslebens steht, sondern das zieht sich durch unser ganzes Leben hindurch. Wie Luther gesagt hat, das ganze Leben, unser ganzes Leben als Gläubige ist ein Leben der Buße, der Sinnesänderung, der Traurigkeit immer wieder über die Sünde, aber auch der Freude an der Herrlichkeit unseres Gottes in Christus Jesus. Also es geht in erster Linie auch heute Morgen um die Gläubigen, die immer wieder auch etwas zu lernen haben über die Wahrheit echter Traurigkeit über die Sünde. Und gerade wir als Gläubige, obwohl wir es besser wissen sollten, verwechseln häufig eine weltliche Traurigkeit mit wahrer von Gott gewirkter Traurigkeit, mit gottgemäßer Traurigkeit, so können wir auch sagen. Natürlich hängt das in der Regel auch mit einem oberflächlichen Verständnis von Bekehrung und Wiedergeburt zusammen. Doch auch diejenigen, die eine echte Bekehrung und Wiedergeburt erlebt haben im Sinne der Bibel, im Sinne dessen, was die Bibel unter Wiedergeburt, unter Bekehrung versteht, auch solche haben es immer wieder nötig, sich daran erinnern zu lassen, worin denn wahre Buße, wahre Sinnesänderung beziehungsweise auch wahre Traurigkeit über die Sünde besteht. Und darum haben wir uns Mühe gegeben, am vergangenen Sonntag zunächst einmal klarzumachen, worin denn eine weltliche Traurigkeit, von der Paulus hier spricht, im zweiten Korintherbrief besteht, die nicht zum göttlichen Trost und nicht zu einer echten Freude am Evangelium führt, sondern zum Tode, das heißt zur Verzweiflung, zum Selbstmitleid und zur Zerstörung. Traurigkeit, wie Jesus sie versteht, von der wir gehört haben in der Bergpredigt. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Führt immer zum göttlichen Trost. Sie sollen getröstet werden. Die in diesem göttlichen Sinne Leid tragen, zunächst einmal in der Hauptsache über die Sünde, die sollen getröstet werden, die werden auch getröstet durch das Evangelium, durch den Herrn Jesus Christus selbst. Also in der Hauptsache geht es hier zunächst einmal um die Traurigkeit über die Sünde. Und wir fragen uns heute, morgen in diesem Gottesdienst, worin besteht nun diese echte Reue, diese gottgemäße Traurigkeit über die Sünde? Im Zentrum dieser Traurigkeit steht nicht der Mensch mit den Folgen seiner Sünde, die ihm Schaden zugefügt hat, sondern Gott, den man durch die Sünde verletzt, betrübt und verunehrt hat, dessen Wort man verachtet hat. Ganz wichtig. Wir haben uns ja am vergangenen Sonntag schon von dieser falschen Traurigkeit abgegrenzt. Da geht es nur um die Folgen der Sünde. Da geht es nur darum, dass ich als ein Sünder auch durch meine Sünde geschädigt worden bin. Aber darum geht es bei der göttlichen Traurigkeit nicht, sondern da geht es darum, dass Gott betrübt worden ist, dass er verunehrt worden ist. Da steht also Gott selbst im Zentrum und nicht der Mensch und die Folgen der Sünde für den Menschen. Und auch da, wo wir andere Menschen durch unsere Sünde geschädigt haben, wo wir also schuldig geworden sind an anderen Menschen, steht Gott im Mittelpunkt. Ich habe gegen den Herrn gesündigt, bekennt David, nachdem der Heilige Geist ihn durch den Propheten Nathan von seiner Sünde überführt hatte. Und worin die Sünde bestand, das wissen wir, im Ehebruch und in einem Mord. Er ist also schuldig geworden an Menschen. Und doch bekennt David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Er hat die Gebote Gottes übertreten, er hat das Wort Gottes verachtet. Gott liebt den Nächsten, an dem ich schuldig geworden bin. Und deshalb bin ich in erster Linie an Gott selbst schuldig geworden. Gott steht also im Mittelpunkt echter, wahrer Beugung und Traurigkeit über die Sünde. Und so finden wir es dann auch in Psalm 51, in dem bekannten Bußgebet Davids. Und auch das bezieht sich auf dieses Ereignis, dieses notvolle Ereignis, diese Sündengeschichte im Leben Davids. Da bekennt er, an dir allein bin ich schuldig geworden, habe Unrecht vor dir getan. Obwohl er an Uriah schuldig geworden ist, an Bathseba schuldig geworden ist, an dir allein bin ich schuldig geworden. Also jede Sünde richtet sich zunächst einmal gegen Gott. Das ist wichtig, dass wir das erkennen. Ja, wenn ich einem Menschen irgendein Leid zufüge, dann steht Gott dabei im Zentrum. Ich bin schuldig geworden, zunächst einmal und ausschließlich zunächst einmal an Gott selbst. Mittelpunkt unserer Traurigkeit stehen also nicht die Folgen der Sünde für uns, auch nicht in erster Linie der andere, an dem ich schuldig geworden bin, sondern dass wir Gottes Gebote übertreten haben. So lesen wir im Psalm 90, Vers 8, dass Gott uns stellt vor sein Angesicht, unsere unerkannte Sünde stellt er in seinem Licht vor sein Angesicht, vor ihn selbst. Es gibt viele Menschen, die gebrochen sind. Man spricht ja auch davon, dass Menschen an einem gebrochenen Herzen gestorben sind. Ihnen ist so viel Not und Leid widerfahren, dass sie das gar nicht mehr verkraftet haben. Aber gebrochenen Herzens sein und ein zerbrochenes Herz zu haben, das sind zwei Paar Schuhe. Man kann ein gebrochenes Herz haben und doch nicht zerbrochen sein vor Gott im Blick auf sein sündiges Wesen. Das ist wichtig, dass man das alles schön auseinanderhält. Wenn es um die Traurigkeit über die Sünde geht, dann sollten wir auch Folgendes niemals aus den Augen verlieren. Wir haben ja nicht nur hier und da konkret gesündigt. Sind schuldig geworden an der ersten Tafel der 10 Gebote, betrifft Gott selbst, ganz jetzt im engeren Sinne gesehen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben und so weiter. Und dann eben auch die 2. Tafel, wo es um den Mitmenschen geht. Wir haben ja nicht nur konkret gesündigt, hier und da eine Sünde getan, sondern wir tragen ja in uns, auch nach unserer Wiedergeburt, immer noch diese sündige Natur, das, was die Bibel als Fleisch bezeichnet. Und das ist etwas, was uns immer wieder ganz besonders demütigt vor Gott, was uns traurig macht, dass wir da eine Natur in uns tragen, die Gott nicht liebt, auch nicht lieben kann, die ihn nicht achtet, ihn nicht fürchtet, auch den Nächsten nicht liebt, auch ihn nicht achtet. Es gibt natürlich eine Liebe auf der rein natürlichen, mitmenschlichen Schiene. Aber das ist nicht das, was Gott vom Menschen eigentlich will. dass wir nämlich den Nächsten lieben wie uns selbst. Und diese Natur tragen wir in uns, die dazu nicht in der Lage ist. Das Fleisch, so sagt Paulus, Römer Kapitel 8, ist nicht in der Lage, sich dem Gesetz Gottes unterzuordnen. Es vermag es einfach nicht. Es ist böse in sich selbst und wird sich auch niemals verändern. Und diese Natur tragen wir und schleppen wir mit uns herum, bis wir hier einmal die Augen geschlossen haben. Und das demütigt uns zutiefst, macht uns immer wieder traurig, dass wir diese Natur in uns haben, die Gott nicht lieben will. Manchmal haben wir sogar eine gewisse Scheu, dem Herrn das zu sagen. Herr, von Natur aus liebe ich dich nicht. Das geht dann schwer über unsere Lippen. Das tut uns selbst weh, dass wir sowas bekennen müssen vor Gott, dass wir ihn, unseren liebenden himmlischen Vater, von Natur aus nicht lieben, dass wir ihn verachten. Denken wir ans Kreuz. Hinweg mit diesem, ja. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Mit dieser Art von Gott können wir uns nicht eins machen. So sind wir von Natur aus. Denken wir nur an Adam und Eva. Sie haben Gott nicht gesucht. Gott hat sie gesucht. Sie haben sich vor Gott versteckt. Sie wollten mit Gott nichts mehr zu tun haben. Und wenn es möglich gewesen wäre, wären sie dann ihren eigenen Weg gegangen, ohne Gott. So sind wir von Natur aus. Und das, ich sage es noch einmal, das ändert sich im Blick auf diese Natur nicht. Wenn sich etwas ändert in unserem Leben, dann in Christus Jesus, durch den Heiligen Geist gewirkt. So werden wir immer wieder in diese Traurigkeit hineingeführt, aber auch in diese wunderbare Freude und den Trost, dass der Herr grundsätzlich, ob wir es erfahren oder nicht, diese Natur mit ans Kreuz genommen hat. Das ist eine wunderbare Botschaft. Römer Kapitel 6 gehört mit hinein schon in die Lehre von der Rechtfertigung. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Das ist eine Tatsache, eine geschichtliche Tatsache. Das ist der Trost, den wir haben. Gott rechnet uns diese sündige Natur nicht mehr zu. Er handelt nicht mehr mit uns nach unseren Sünden, vergilt uns nicht nach unserer Missetat, geht also nicht mehr mit mir um nach meiner sündigen Natur, die ich in diesem Augenblick, wo ich euch das Wort Gottes sage, gegenwärtig ist in meinem Inneren. Er rechnet sie mir nicht mehr zu, weil er sie mit bereits ans Kreuz genommen hat und dort ist sie ein für alle Mal gerichtet geworden und in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit wird sie völlig verschwunden sein. Nicht mehr existent sein. Aber hier betrübt uns das immer wieder. Aber es gibt auch diesen herrlichen Trost schon vom Evangelium. Solch eine Traurigkeit, ob es nun um konkrete Sünden geht oder um unser sündiges Wesen, diese sündige Natur. Solch eine Traurigkeit darüber führt immer zum Trost, der Vergebung, der Erlösung und zur Freude der Gewissheit, dass zwischen Gott und mir jetzt alles in Ordnung ist. Alles in Ordnung. Ist das deine Freude, jeden Tag immer wieder, dass zwischen dir und Gott alles in Ordnung ist? Kannst du dich darüber von Herzen freuen? Ist dein Blick gerichtet durch diese Traurigkeit hindurch auf den, der allen Schaden gut gemacht hat in deinem und meinem Leben, unsere Sünde hinaufgenommen hat an seinem Leibe, ans Kreuz, an das Holz, auf das wir nun vor Gott recht sind, die Gerechtigkeit haben, die vor Gott gilt. Das ist unsere Freude. Alles ist in Ordnung. Selig sind, die da Leid tragen um ihre Sünde, denn sie sollen getröstet werden. Der Heilige Geist ist es, der nun in uns wohnt, uns immer wieder die Herrlichkeit Gottes in Christus Jesus offenbart. Vor allen Dingen den stellvertretenden Sühnetod unseres Herrn Jesus. Sein wunderbares Erlösungswerk. Also Traurigkeit der Welt, sagt Paulus, die führt zum Tode, die macht verzweifelt, führt nicht zur Freude, zur Gewissheit des Heils. Aber diese göttliche Traurigkeit, von der Jesus hier auch spricht, die führt immer wieder zum Trost und zur Freude. Sie führt auch zu einer veränderten Gesinnung. Während wir uns bei der sogenannten Zweckbuße, über die wir am vergangenen Sonntag gesprochen haben, in der Regel sofort, wenn es möglich ist, daran machen, die Schäden, die die Sünde verursacht hat, wieder gut zu machen, zu beheben, ist zunächst einmal für uns der dickste Stein gehoben. Ganz egal, was nun aus den Folgen wird. Es ist wichtig. Der dickste Stein ist gehoben. Das ist der Stein unserer Schuld, unserer Sünde vor Gott. So, jetzt geht es um die Folge. Nun achtet einmal darauf, denkt einmal nach über euer eigenes Leben. Da habt ihr also an irgendeiner Stelle versagt, seid schuldig geworden. Und was ist dann danach, nachdem ihr eure Schuld vor Gott bekannt habt? Was ist danach der nächste Schritt? Was meldet sich sofort? Jetzt muss ich das alles wieder in Ordnung bringen. Ich setze jetzt alle Hebel in Bewegung, damit der Schaden, den ich angerichtet habe, wieder gut gemacht wird. Das ist unsere Natur. So sind wir. Aber das ist nicht die Gesinnung, die Gott wirkt durch seinen Heiligen Geist. Sondern da ist man erst einmal still vor Gott und sagt, Herr, jetzt übergebe ich dir auch die Folgen meines Versagens. Jetzt mache ich mich nicht daran, die Dinge wieder in Ordnung bringen zu wollen. Sondern ich überlasse dir das. Du musst da jetzt Ordnung hineinbringen. Du musst mich jetzt leiten und führen. Und da gibt es ein schönes Beispiel im Alten Testament, im 1. Samuelbuch, Kapitel 30. Ich weiß nicht, ob wir alle diese Geschichte kennen. David in Ziklag, im Philisterland, seine sehr notvolle Zeit gewesen, mit viel Schuld, mit viel Sünde, mit viel Blutvergießen verbunden. Da steht er eines Tages vor einem Trümmerhaufen, da waren nämlich die Amalekiter eingefallen in Ziklag während der Abwesenheit Davids und seiner Leute und hatten nun die Frauen mitgenommen und hatten die Kinder mitgenommen und alles geraubt und alles in Ziklag in Schutt und Asche gelegt. Jetzt kommt David mit seinen Leuten zurück und steht vor diesem Trümmerhaufen. Und die Leute sind so verzweifelt, dass sie sogar David steinigen wollen. Und da heißt es, David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Was hat David da getan? Er hat sich zurückgezogen, hat das Angesicht Gottes gesucht und hat Buße getan. Mit absoluter Sicherheit. Die Kraft Gottes kommt in unser Leben hinein, da wo wir traurig sind über die Sünde und nicht nur über die Folgen der Sünde. Und dass er traurig war über die Sünde selbst und nicht lediglich über die Folgen der Sünde, das zeigt sich dann in seinem Verhalten, als er nämlich Gott darum bittet, ihm zu zeigen, soll ich jetzt den Amalekiter nachjagen oder nicht? Lieber David, jetzt gibt es doch nichts Besseres zu tun, als den Amalekiter nachzujagen. Ist ja selbstverständlich. Du musst doch den Schaden wieder gut machen, den du angerichtet hast. Nein. David wäre bereit gewesen, auf alles zu verzichten. Es war ihm das Wichtigste, dass er jetzt wieder mit Gott in Ordnung war. Und deshalb fragt er Gott erst einmal, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Was ist denn dein Wille, Herr? Wenn du willst, jage ich ihnen nach mit meinen Leuten. Wenn du nicht willst, haben wir alles verloren. Aber ich ergebe mich in deinen Willen. Das ist eine andere Gesinnung als Folge echter Buße, echter Reue, echter Traurigkeit. Merken, wie das da hineinkommt in unser Leben, was wir von Natur aus so nicht haben. Ja, Gott gibt grünes Licht und David bringt alles wieder. Eine wunderbare Geschichte. Ja. Diese Art von Traurigkeit schenkt uns auch eine andere Haltung der Sünde gegenüber. Und zwar im Blick auf unser weiteres Leben und Verhalten. Ist es nicht so, dass wir die Sünde, wenn überhaupt, dann oft vermeiden wollen wegen ihrer Folgen? Bisher ging es darum, zu erkennen, es geht nicht in erster Linie darum, wenn wir gesündigt haben, dass wir dann traurig sind über die Folgen der Sünde. Das dürfen wir auch sein, aber das ist nicht die Hauptsache bei der Buße. Jetzt geht es um die Frage, wie ist das dann in Zukunft und überhaupt? Warum vermeiden wir die Sünde? Und da denke ich, dass vieles nur auf unser stolzes Herz und Wesen zurückzuführen ist. Dass wir die Sünde vermeiden, zumindest grobe Sünden vermeiden, weil wir Angst haben vor den Folgen. Das wissen wir genau. Wenn wir böse Dinge tun, das hat Folgen. Und darum, weil es Folgen hat für uns, darum wollen wir es vermeiden. Das ist keine rechte Haltung der Sünde gegenüber. Wir wollen unser Ansehen nicht verlieren. Wir wollen gut dastehen vor den anderen. Was sollen die anderen sagen, wenn ich dies oder jenes tue? Das ist keine rechte Haltung der Sünde gegenüber. Sondern die rechte Haltung als Folge echter Traurigkeit über die Sünde besteht darin, dass wir sagen, mit Josef, ihr kennt die Josefs Geschichte, wie sollte ich gegen Gott sündigen? Wie sollte ich solch ein Unrecht tun? Und gegen Gott sündigen? Es ging ihm nicht in erster Linie darum, nicht ins Gefängnis zu kommen oder dergleichen oder schuldig zu werden am Potiphar, seinem Herrn, sondern es ging ihm darum, nicht zu sündigen, weil er Gott fürchtete und Gott von Herzen liebte. Ist es das, was dich daran hindert zu sündigen, dann steht es recht. Dann ist es der Heilige Geist, der dich leitet. Ist es etwas anderes, dann willst du die Sünde nur vermeiden aus deinem stolzen Herzen heraus, aus deinem selbstgerechten Herzen heraus. Hier muss man sich prüfen. Wir sehen also, wie wichtig das ist, nicht nur für Menschen, die nicht gläubig sind, sondern gerade für Gemeinde Jesu, dass wir uns diese Fragen vorlegen. Wie steht das da? Wir sehen also, dass echte Buße Früchte trägt, durch die Gott verherrlicht wird. Wir fragen uns als nächstes, wodurch wird diese Traurigkeit eigentlich gewirkt? Wir alle wissen und hören es immer wieder, wir können aus uns selbst heraus nichts produzieren, was Gott wohlgefällig ist. Auch nicht wahre Buße, wahre Traurigkeit. Wir können uns da nicht innerlich so verbiegen, dass wir plötzlich traurig sind über unsere Sünde. Das können wir nicht machen. Das kann kein Mensch machen. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Aber diese Wirkung geschieht immer da, wo der Mensch bereit ist, oder sagen wir es so, willig gemacht wird, ist auch ein Werk Gottes, willig gemacht wird, auf Gottes Wort zu hören. Und dafür haben wir ein schönes Beispiel im Buch Nehemia, im 8. Kapitel. Am bekanntesten ist ja in diesem Kapitel der Vers, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Naja, das wird dann oft losgelöst vom Kontext, vom Zusammenhang gesehen. Aber was geht denn eigentlich da voraus? Nun, den Menschen, die sich da versammelt hatten, nachdem die Mauern wiederhergestellt worden waren, unter der Leitung Nehemias, diese Menschen hörten das Wort Gottes. Es wurde ihnen das Wort Gottes vorgelesen, das Gesetz damals, und auch erklärt, sodass sie es verstehen konnten. Wird ausdrücklich gesagt. Es wurde ihnen so erklärt, dass sie es verstehen konnten. Und dann fingen sie an zu weinen. Dann waren sie traurig. Worüber denn? Über ihre Sünde. Dass sie das Wort Gottes nicht geachtet hatten. Dass sie das Gesetz Gottes übertreten hatten. Das war echte Reue bei ihnen. Und da tröstet Nehemia sie und sagt, jetzt seid nicht bekümmert. Dieser Tag ist nicht ein Tag, an dem ihr traurig sein solltet, sondern an dem ihr getröstet sein solltet. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke und eure Stärke. Seht, Gott gebraucht, um diese Traurigkeit zu wirken, die dann zur Freude führt und in den Trost hineinführt, in den göttlichen Trost. Gott wirkt es durch das Wort Gottes, durch das Hören auf Gottes Wort, dass man sich mit dem beschäftigt, was Gott eigentlich will, was er sagt in seinem Wort, dann will der Heilige Geist diese Traurigkeit wirken. Sehen wir also, wir haben auch eine gewisse menschliche Verantwortung, nämlich, dass wenn Gott mit uns reden will, dass wir unsere Ohren die Ohren, nicht nur die leiblichen Ohren, sondern die Ohren unseres Herzens weit öffnen. Wir wissen, dass das auch Gottes Werk ist. Gott tat der Lydia das Herz auf, aber unsere Verantwortung ist es, zu hören. Hier zum Beispiel zu sitzen und zu hören. Darum geht es also in unserem Wort zunächst und in der Hauptsache um Traurigkeit wegen unserer Sünde. Und jetzt kommen wir in diesem Zusammenhang, um auf einen wichtigen Punkt zu sprechen. Eine gefährliche Klippe, so könnte man das bezeichnen, wenn wir über dieses Thema nachdenken und es versuchen auch anzuwenden auf unser persönliches Glaubensleben. Man kann auch aus der Sündenerkenntnis und auch aus dem Sündenbekenntnis eine Leistung machen, eine fromme Leistung machen, wodurch man sich der Gnade Gottes in Christus empfehlen will. Sich sozusagen vorbereiten will auf den Empfang der Gnade. Ich habe jetzt Buße getan und jetzt darf ich zugreifen. Wir sind an keiner Stelle in unserem Glaubensleben gefeit gegen die feinen Gesetzeswege, die ja gerade die Gläubigen so gerne gehen. Was meine ich damit? Nun, geht es bei uns Gläubigen nicht auch oft genug nach der Weise, was muss ich tun, damit ich gesegnet werde? Was muss ich tun, damit ich jetzt gesegnet werde, damit ich das bekomme, wonach mein Herz verlangt, an Segnungen Gottes? Was muss ich jetzt tun? Steckt so tief in uns drin, dass wir lieber auf den Knien nach Rom rutschen, als Gottes Gnade und seine damit verbundenen Segnungen in einem Zustand völliger Ohnmacht unsererseits als Geschenk zu empfangen von Gott, ohne dass wir irgendetwas zu tun hätten, um irgendeinen Segen zu empfangen. Es steckt so tief in uns drin, diese selbstgerechte Art. Und da bewegen wir uns oft in einem Klima des Gesetzes. Ich spreche jetzt nicht über das, was man im Allgemeinen unter Gesetzlichkeit versteht. Du darfst dieses nicht tun, du darfst jenes nicht tun, die sogenannten Adiaphora, diese Mitteldinge. Der eine denkt so darüber, der andere denkt so. Darüber spreche ich jetzt nicht. Sondern ich spreche über ein Gesetzesklima, das darin besteht, dass wir etwas tun, um einen bestimmten Segen zu empfangen. Das ist nichts anderes als Gesetz. Und dann geht's los. Dann lesen wir mehr die Bibel als sonst. Und dann beten wir mehr als sonst. Und dann geben wir uns Mühe, mehr Zeugnis zu geben als sonst. Und alles mit dem Ziel, einen bestimmten Segen von Gott zu empfangen. Besonders wenn es um Heiligung geht und um den Dienst für Gott, da betreten wir sehr gerne wieder den uns wohlvertrauten Boden unserer alten selbstgerechten Natur. Und weil das ja an sich gute Dinge sind, auch Gnadenmittel sind, von denen die Schrift ja auch spricht, dass sie wichtig sind für unser Glaubensleben, da meinen wir, das sei nun der Weg, auf dem wir Gnade und Segen empfangen. Und wir setzen unser Vertrauen auf das, was wir tun, auf die frommen Dinge, die wir tun, auf unseren Gehorsam und dergleichen und nicht mehr allein auf das, was Gott in Christus getan hat. Das ist das Problem. Möchten wir gerne Erweckung haben in der Gemeinde oder möchten gerne, dass unsere Verwandten, unsere Angehörigen, dass sie auch zum Glauben kommen. Dann müssen wir doch jetzt was tun, ja? Fragen wir uns zunächst einmal, blockiert da irgendetwas bei uns selbst? Dann tun wir Buße, damit unsere Angehörigen errettet werden. Oder aber es geht um ein bestimmtes Verhalten, das möchten wir gerne, dass das anders wird in unserem Leben, damit andere errettet werden. Und wir merken nicht, das sind alles Gesetzeswege. Das sind alles Gesetzeswege. Wir empfangen den Segen dann nicht oder meinen ihn nicht empfangen zu können, allein aufgrund der Gnade Jesu, allein aufgrund seines Gehorsams. Wir kennen das Buch Josua und wissen, dass Josua mit dem Volk Israel vor dem Einzug in das Land Kanaan stand und dass der Jordan erstmal überquert werden musste, durchzogen werden musste. Und in diesem ganzen Zusammenhang ermahnt Josua das Volk dazu, heiligt euch, und jetzt kommt's, heiligt euch, denn der Herr wird morgen Wunder unter euch tun. Was fällt uns auf? Heiligt euch, denn der Herr wird Wunder unter euch tun. Wie heißt es nicht? Es heißt nicht, heiligt euch, damit der Herr Wunder unter euch tut morgen, sondern denn der Herr wird Wunder tun unter euch. Darum heiligt euch. Sei nicht gehorsam, damit du einen Segen empfängst, sondern sei du gehorsam, weil du in Christus Jesus den Segen bereits empfangen hast, aus Gnaden. Und dass du jeden Segen in deinem Leben empfängst aus Gnaden und nicht, weil du etwas getan hast, weil du gehorsam warst und, weil du gebetet hast. Merkt ihr den Unterschied? Ein ganz wichtiger Unterschied. Der ist so wichtig, dass es hier darum geht, ob Gott mit uns ist oder ob er gegen uns ist. Denn wenn wir Gesetzeswege, auch noch so feine Gesetzeswege beschreiten, dann sagt der Herr Nein dazu. Und dann wundern wir uns nachher darüber, dass Gott so wenig tut. Warum tut er so wenig? Weil wir uns mehr auf uns selbst verlassen, als auf das, was Gott in Christus getan hat. Und so kann es auch, und deshalb sage ich uns das ja, es geht ja um dieses Thema der Traurigkeit, der Buße. Und so kann es auch sein, dass jemand denkt, habe ich denn jetzt genug Buße getan? Habe ich mich denn jetzt genug gebeugt vor Gott? War ich denn jetzt traurig genug? Habe ich denn genug Tränen vergossen über meine Sünden, dass Gott mich jetzt annehmen kann und mir neu gnädig sein kann und ich bestimmte Segnungen von ihm empfange? Habe ich denn eigentlich jetzt genug getan? Merken wir? Gesetzesdenken. Gesetzesdenken kann auch im Zusammenhang mit der Reue und der Traurigkeit über die Sünde auf den Weg des Gesetzes kommen. Keiner von uns hat genug Traurigkeit gehabt über die Sünde. Keiner. Auf diesem Weg können wir die Gnade Gottes nicht empfangen. Gnade ist bedingungslos, immer, in jedem Fall. Und dann kann es dazu kommen, dass wir uns orientieren an Menschen, wir lesen Biografien und dergleichen, die besonders unter ihrer Sünde gelitten haben und vielleicht sogar Höllenqualen erlitten haben und denken, das war bei mir nicht der Fall. Also, jetzt musst du darum ringen, Höllenqualen zu bekommen. Ja? Nein, das ist nicht der Weg. Du darfst so kommen, wie du bist, mit deinem kalten Herzen, mit deinem reuelosen Herzen, mit deinem unbußfertigen Herzen. Du darfst kommen als ein Bettler, der nichts von all dem hat. Und alles ausschließlich in Christus. Auch Buße, auch wahre Traurigkeit, die wird uns zunächst einmal zugerechnet. Ja, wieso? Hat der Herr Jesus denn an meiner Stelle auch Buße getan? Hat er auch Buße getan? Natürlich hat er Buße getan, an meiner Stelle. Denken wir an die Taufe des Johannes, der er sich unterziehen ließ. Was war das für eine Taufe? Das war eine Taufe zur Buße. Da bekannte man seine Sünde und bekannte, wir sind nicht besser als die Heiden da draußen. Das war ja für die Juden ein Ärgernis, ja. Deshalb war die Taufe des Johannes für sie auch ein Ärgernis. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die beobachteten das, aber standen abseits. Weil sie dachten, wir sind doch nicht genauso schlecht wie die Heiden. Und der Herr Jesus unterzieht sich dieser Taufe. Warum denn? Er war doch sündlos. Er war das Lamm Gottes, sündlos, tadellos, unbefleckt. Er tat Buße, er war traurig über die Sünde um deinetwillen. Er beugte sich unter deine Schuld und unter meine Schuld stellvertretend. Er tat stellvertretende Buße, stellvertretende Reue, stellvertretende Traurigkeit. Und das wird dir und mir zunächst einmal zugerechnet. Was dann der Heilige Geist ganz praktisch in unserem Leben wirkt, haben wir bereits in Christus und nur in ihm. Und deshalb sind unsere Blicke auch bei wahrer Buße nicht auf uns selbst gerichtet, auf die Tiefe unserer Traurigkeit und unseres inneren Zerbruches, sondern auf Christus. Dann dürfen wir in seinem Namen Buße tun. Und diese Buße und diese Traurigkeit ist eine vollkommene. Denn Christus hat vollkommen Buße getan an meiner Stelle. Merken wir, da sind unsere Blicke auf ihn gerichtet und nicht mehr auf uns. Das ist mir so wichtig, dass wir das verstehen. Auch unser Glaube und unseren Glauben haben wir in Christus. Nur in ihm haben wir den Glauben, der Gott verherrlicht. Du kannst Glaube nicht selbst produzieren. Streng dich mal ordentlich an. Ich will jetzt glauben, ja. Ich muss jetzt im Glauben durchhalten, ja. Nein, Christus ist mein Glaube. Nicht, dass wir um Glauben ringen, sagt Hudson Taylor, sondern dass wir in dem ruhen, der treu ist. Das ist wahrer Glaube. Christus ist auch mein Glaube. Er hat an meiner Stelle geglaubt. Das wird mir zugerechnet. Jetzt ist er der Weinstock und ist damit auch mein Glaube. Dieses wunderbare neue Leben des Glaubens habe ich in ihm. Also bin ich auch da herausgenommen aus dem eigenen Ringen, aus den eigenen Gesetzeswerken, aus dem eigenen Bemühen, aus all dem, womit ich versuche, aus mir heraus irgendetwas zu produzieren, was Gott dazu bewegen könnte, mir einen Segen zu schenken. Ich stehe unter der Gnade, und zwar ganz, und zwar in jeder Beziehung. Ob es um göttliche Traurigkeit geht, ob es um Glaube geht, worum auch immer, ich stehe immer ganz und völlig unter der Gnade und werde den ganzen Tag gesegnet, als einer, der unter der Gnade steht. Auch da, wo ich hier unter Fehler mache, ich stehe immer unter seinem Segen aus Gnaden. Ihr Lieben, ich habe immer wieder Probleme mit der Zeit hier, weil ich euch nicht überfordern möchte. Jedes Mal gehe ich mit einem halben schlechten Gewissen nach Hause, weil ich denke, hast schon wieder so lange gesprochen. Ich weiß nicht, was ich euch da jetzt noch zumuten könnte. Es geht natürlich jetzt auch noch um andere Traurigkeiten. Ich will das mal stichwortartig jetzt zusammenfassen, sonst wird es zu viel. Aber besonders der letzte Punkt ist mir wichtig, ja, dass ihr das begreift. Dass ihr das begreift unter der Gnade und nicht unter Gesetz, ja. Da gibt es die anderen Traurigkeiten, mit denen es ein Gläubiger auch zu tun hat. Allgemeine Traurigkeiten, Leidenserfahrungen, die andere Menschen auch machen ohne Christus. Wir verlieren liebe Menschen. Wir werden krank. Das bedeutet Leid, das bedeutet Traurigkeit. Andere werden krank. Das bedeutet auch für uns Traurigkeit. Ja, hier habe ich noch neulich zu unserem Sohn gesagt, nicht wahr, es ist doch so, wenn es der Mama gut geht, dann geht es uns auch gut. Ne? Ja. Und wenn die Mama leidet, dann leiden wir auch. Ne? So ist das, ne? So hängt man zusammen. Das sind Leiden, Leiden, nicht spezielle Leiden eines Jünger oder einer jüngeren Christi, Jesu, sondern das sind Leiden, die auch bei anderen Menschen immer wieder vorkommen, ist klar. Ne? Das könnten wir vieles aufzählen, Verletzungen, die uns widerfahren sind und so weiter. Das Spezielle jetzt, was uns Gläubige angeht, ist, dass wir all diese Leiden in Beziehung setzen zu Gott. Das ist der Unterschied. Ob es Erziehungswege Gottes sind, was es auch immer sein mag, verschuldetes Leiden oder unverschuldetes Leiden, wir bringen es in Beziehung zu Gott. Und dann gilt uns auch diese Verheißung in diesem Sinne, selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Gott ist für mich der Gott alles Trostes, so sagt Paulus. Was es auch für ein Leid sein mag, Gott tröstet dich dann. Das ist der Unterschied zwischen dem Leiden, wie wir es erfahren und sehen, nämlich in der Beziehung zu Gott, und dem Leiden eines Menschen ohne Christus. Wir können den göttlichen Trost erfahren durch das Wort Gottes, durch mancherlei gute und schöne Dinge, die Gott uns gibt und wo er hinein wirkt in unser trauriges Herz und tröstet uns und bringt uns auch wieder zur Freude. In dir ist Freude in allem Leide. O du süßer Jesu Christ. In dieser Zeit also, wir fassen zusammen, gehört das Leiden und damit die Traurigkeit zu unserem Leben. Am Ende wird der Herr abwischen all unsere Tränen, auch unsere Bußtränen. Und Pastor Busch hat einmal gesagt, das wird Gott höchstpersönlich tun. Das wird kein Engel tun, das wird Gott selbst tun. Gott wird abwischen alle Tränen von deinen und von meinen Augen. Ist das nicht wunderbar? Welche Art dieser Tränen noch immer sein mögen. Doch jetzt schon dürfen wir seinen Trost immer wieder erfahren und gibt es Durchbrüche hin zur Freude durch den Heiligen Geist gewirkt in unseren Herzen. Menschen, die zu Jesus gehören, deren einziger Trost im Leben und im Sterben der ist, dass sie Eigentum Jesus sind und dass der Herr Jesus für ihre Sünden vollkommen bezahlt hat am Kreuz mit seinem Blut. Solche Menschen sind wahrhaft glücklich zu preisen. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Amen.